Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Wie können Plattformanbieter die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranbringen? Darüber spricht Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz in dieser Folge mit Dr. Amir Paraster von der Epitop GmbH, die seit über 20 Jahren ihre eHealth Suite entwickelt. Eine Sammlung ausgewählter Module und Funktionen, die Plattformen für die Vernetzung und Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich ermöglichen. Mit einer Kombination aus Schnittstellen, einer einrichtungsübergreifenden Patientenakte, Patientenportalen und dem Einsatz künstlicher Intelligenz bietet Epitop eine innovative Lösung zur Vereinfachung der Versorgung.
Dr. Amir Paraster gründete 2001 sein erstes eHealth-Unternehmen und leitet seit 2016 Epitop Medical. Epitop Medical hat seinen Sitz in Garching bei München und bietet digitale Patientenakten sowie telemedizinische Dienstleistungen an. Das Unternehmen kombiniert relevante Daten mit Algorithmen, um Abläufe in Beratung, Diagnostik und Therapie zu bearbeiten. Zu den Hauptzielgruppen gehören Ärzte, Kliniken, Patienten und Krankenkassen sowie assoziierte Gesundheitsberufe wie Augenoptiker, Physiotherapeuten und Apotheker.
Aktuell nutzen etwa 600 Firmen und über 1000 Ärzte die Dienstleistungen von Epitop Medical. Ein Ziel des Unternehmens ist die Vernetzung der 10 häufigsten Indikationen in der Versorgung auf europäischer Ebene.
Schönen guten Tag, Herr Dr. Paraster. Schön, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast gefunden haben.
Hallo, ja, freue mich auch.
Ihr Unternehmen, die Epitop GmbH, ist ja gewissermaßen ein Pionier, was mit der eHealth Suite seit 20 Jahren angeht. Sie sind da aktiv und bieten einrichtungsübergreifende Patientenakten, Patientenportale und anderes an. Zurzeit wird viel über Digitalisierung in Deutschland gesprochen und deshalb wollte ich von Ihnen hören, wie schätzen Sie die Entwicklung rund um die Digitalisierung aktuell ein?
Weites Feld. Spannende Frage. Prinzipiell ist es ja gut, dass viel vorangeht, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist auf der einen Seite angenehm, dass wirklich was passiert und dass es immer wieder ein Thema ist. Auf der anderen Seite erleben wir das, dass dadurch, dass einfach viel, auch einiges schiefgelaufen ist in der Vergangenheit, sage ich jetzt mal, leider auch viel Vertrauen da verspielt wurde. Also wir kriegen halt in unseren Projekten immer wieder mit, dass wir als IT-lastiges Unternehmen immer dagegen arbeiten müssen, dass das eben nicht wieder rausgeschmissenes Geld ist und dass es doch wieder Vorteile bringt. Und also deswegen ist es gut, dass das vorangeht, aber es ist schon noch sehr viel zu tun, um das Vertrauen, was in den letzten Jahren eigentlich da verwirkt wurde, wieder aufzubauen.
Kommen wir doch nochmal konkret zu den Gesetzesinitiativen, die gerade in der Pipeline sind. Konnten Sie sich damit beschäftigen und was ist so Ihre Position als Praktiker?
Ja klar, natürlich, das ist ja ein Stück weit auch unser Alltag. Also die Initiativen sind in der Form, wie sie ja gerade diskutiert werden, haben viele positive Aspekte. Da ist vieles auch besser gemacht worden als in der Vergangenheit. Dennoch, es fehlt uns noch ein bisschen die Sicht oder stärker die Sicht derjenigen, die das dann umsetzen sollen. Also faktisch die Ärzte und die Leistungserbringer, die ja praktisch das umsetzen wollen. Die Patientenzentrierung und die Entwicklung aus der Sicht desjenigen, der versorgt werden muss, wie es ja drin steht, ist ja wichtig und unabdingbar, aber trotzdem muss es ja einer machen. Und die, die es machen, sind nun mal die Ärzte. Und da ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben. Und das ist ja das, vor allem, um das Vertrauen halt wieder aufzubauen, haben wir ja schon das Thema, dass Gesetzesinitiativen beschlossen werden. Das werden Themen halt praktisch von oben beschlossen. Und die Ärzte müssen es umsetzen. Und warum sie das wirklich machen sollten und wo deren Nutzen liegt, ist oft nicht so klar kommuniziert oder einfach nicht da. Und das ist so ein bisschen unser Thema, wo wir halt eben schon ein Auge drauf halten müssen, weil sonst klappt es einfach nicht. Sonst kann man Initiativ machen, sonst kann man wirklich gut gemeinte Konzepte vorbereiten. Wenn es die Hausärzte und die Hausärztinnen in der Praxis am Alltag nicht jeden Tag machen, weil sie selber auch einen Vorteil davon haben und den Vorteil für den Patienten sehen und spüren, wird es nicht passieren. Und das haben wir in der Vergangenheit auch oft genug erlebt, leider.
Ja, wenn wir zu den Nutzerinnen kommen, also zum einen, die Ärztinnen nutzen ja inzwischen sehr gerne Terminverwaltungssysteme, Software, wo sich eben die Patientinnen eintragen können und gegebenenfalls auch umbuchen. Da ist eine hohe Akzeptanz, was Digitalisierung mit Nutzwert angeht. Und bei den Patienten, also bei den Endverbraucherinnen, ist es ja genauso. Also es werden sehr viele Gesundheits-Apps inzwischen genutzt. Hinkt da der Gesetzgeber hinter der Realität hinterher und sind die Lösungen, die oftmals im Bereich der Digitalisierung gebracht werden, sind die zu weit weg von den Bedürfnissen der Nutzerinnen?
Hinterherhinken würde ich vielleicht so drastisch würde ich es gar nicht ausdrücken. Ich glaube, das ist eine unterschiedliche Sichtweise auf das gesamte System. Ich glaube, dass die aktuellen Initiativen sehr verwalterisch unterwegs sind. Das heißt, man hat einen Gesamtblick auf das Thema und damit natürlich einen großen Blick auf den Kostenaspekt des Gesamtsystems und versucht es halt zu verwalten, zu verbessern. Und sieht nicht unbedingt tatsächlich die Versorgungsverbesserung und dann nachgelagert damit die kommende Kostensenkung im Fokus. Heißt, dass die Initiativen, die da sind, schon mehr verwalterisch unterwegs sind, in der Zielsetzung halt schon ein bisschen das Ganze zu verschlanken. Den Nutzen aber im Vordergrund zu stellen, den die Leistungserbringer haben und damit dann auch an ihre Patienten weitergeben können, den sehe ich in der Tat noch nicht, sagen wir mal positiv ausgedrückt, ausbaufähig. Da ist noch Luft nach oben. Und es muss auch so sein, sonst wird die Akzeptanz einfach nicht so sein von oben. Und das ist ja so das auch das Thema, was man ja auch immer wieder erlebt, auch wenn man mit irgendwelchen Malusregelungen reinkommt oder halt mit irgendwelchen Pflichtvorgaben reinkommt, ist das Beste, was man erreichen kann, ein Minimalkonsens, den man macht, nur um die Anforderungen zu erfüllen. Das ist aber weit davon entfernt, das zu erreichen, was man kann, um eine Patientenversorgung zu verbessern. Das heißt, wenn ich wirklich nicht einen Minimalkonsens erreichen will, damit ich ein Häkchen auf meiner Liste machen kann, Agenda erfüllt, sondern wirklich die Versorgung verbessern will, dann muss ich die Motivation auch mitnehmen. Und die Motivation kriege ich von oben durch gedrückte Vorgaben nie wirklich gut.
Sie bieten, wie ich schon erwähnte, eingangs seit 20 Jahren Ihre eHealth-Suite an. Wie schaffen Sie es bei Ihrer Lösung, die Ärztinnen und Ärzte mitzunehmen?
Wir reden viel mit Ärzten und Ärztinnen. Wir haben es geschafft, dass wir auf der einen Seite technologisch eine Lösung haben, die zwar standardisiert funktioniert. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Wir haben eine sehr breite Schnittstellenintegrationstiefe. Wir haben wirklich Möglichkeiten, um Behandlungspfade abzubilden, zu steuern, wirklich auch mit KI-Modellen zu begleiten. Das ist so ein Toolset, womit wir technisch sehr viel können. Was es aber eigentlich ausmacht, ist, dass wir eben mit diesem Toolset bewusst reingehen und mit den Kolleginnen und Kollegen tatsächlich sprechen und nicht versuchen, ein Produkt reinzuplatzieren, sondern wirklich hingehen und sagen, lass mir mal die Technik außen vor. Und wir nennen das auch wirklich so Kopfschmerztermine, wo wir uns da wirklich hinsetzen und sagen, wo habt ihr Probleme? Wo ist wirklich, was nervt gerade? Und dann schauen wir, ob wir mit unserem Toolset, mit unserer Suite diese Probleme mit Digitalisierung erleichtern können, verbessern können, im Optimalfall lösen können. Gelingt sehr, sehr oft, aber auch nicht immer. Und wir gehen auch wirklich hin und sagen, also wenn das wirklich das zentrale Problem ist und das Fax immer noch die beste Lösung gerade ist, dann bleibt einfach noch beim Fax. Auch wenn es so an die Wand getackert wird. Aber trotzdem geht es ja darum, die Prozesse zu machen und nicht einfach Digitalisierung durchzudrücken. Und das ist so unser Vorgehen, dass wir halt wirklich hingehen und sagen, okay, wo ist das Problem? Können wir da was tun? Wenn wir was tun können, dann überlegen wir uns, wie wir, und das ist auch sehr regional. Also das ist die Probleme, die meinetwegen ein Ärztenetz hier in Bayern hat, sind ganz andere als eine gleiche Struktur in Greifswald oben zum Beispiel. Und die muss man gerecht werden. Und das schaffen wir, indem wir halt einmal eine sehr flexible und sehr mächtige Lösung haben, die auch modular ist. Auf der anderen Seite nehmen wir uns halt auch wirklich die Zeit nehmen und auch mit dem medizinischen Verständnis, die wir auch selber im Haus sehr ausgeprägt haben, uns hinsetzen und einfach mal zuhören und sagen, was müssen wir denn machen? Und das funktioniert gut, weil man dadurch wirklich den Nutzen A versteht, B regional umsetzen kann und dann auch wirklich die Leute mitnimmt. Und unsere Erfahrung ist wirklich, dass wenn die Ärztinnen und Ärzte begeistert sind, Nutzen davon haben, dann kriegen es die Patienten auf jeden Fall mit. Und das ist halt der Weg, den wir gehen. Ein bisschen aufwendiger, ein bisschen zeitaufwendiger, ein bisschen kleinteiliger vielleicht, aber dafür auf jeden Fall nachhaltiger.
Also um es mal plastisch zu machen, Sie kombinieren quasi Angebote von der Stange, also Standardangebote mit maßgeschneiderten.
So ist es, genau.
Worauf kommt es Ihrer Ansicht nach an bei einer Entwicklung einer Plattform und wie ist die konkrete Integration in die Abläufe in der Arztpraxis?
Ja gut, unser Mantra ist ja natürlich immer, es muss einen spürbaren Nutzen haben. Also das ist erstmal das Allererste. Wenn man von Plattform spricht, wird es immer schnell sehr technisch und dann ist man bei diesen Begriffen wie Best of Breed und Interoperabilität und das Ganze, was man da halt so in dem Kontext durch die Luft wabert, alles wichtig. Ich glaube, man darf auch nicht die Illusion haben, dass durch diese Plattformthematik die Probleme, die wir mit den ganz vielen Subsystemen in der Vergangenheit hatten, gelöst sein wird. Also das sehen wir nicht. Wir sehen hier eher eine Verlagerung von vielen, vielen unterschiedlichen Systemen in eine Welt mit sehr vielen unterschiedlichen Plattformen. Das heißt, das ist zwar eine andere Begrifflichkeit, sicherlich ein anderer Use Case, aber viele Probleme werden wir durch diese Plattformthemen sicherlich nicht einfach so gelöst haben. Das heißt, wir müssen da sehr früh und da hilft uns auch die Denke und die Technologie daran, dass man von vornherein denken muss, Plattformen sind dafür gebaut oder müssen dafür gebaut sein, auch mit anderen Plattformen zusammenzuarbeiten und halt auch parallel zu bestehenden Systemen. Und wenn man die Themen im Kopf hat, kann es ganz gut funktionieren, dass man sagt, eine Plattform ist dafür da, unterschiedliche bestehende Systeme zusammenzuführen und nicht zu ersetzen. Dann schafft man es, dass die Ärzte in einer oder die Ärzte und Ärztinnen in einer tiefen Integration mit dem bestehenden bekannten System arbeiten können. Und wenn man dann dadurch eben über die Bündelung von verschiedenen Systemen Nutzen schafft, dann funktioniert es auch.
Ihre Lösung oder Plattformlösung müssen ja mit den vorhandenen Praxisverwaltungssystemen oder Klinikverwaltungssystemen zusammenkommen. Wie ist es denn um die Schnittstellen und die von Ihnen gerade angesprochene Interoperabilität bestellt, konkret in der Praxis?
Das ist ja so ein zentrales Thema gerade, die Interoperabilität. Muss aber aus unserer Erfahrung sagen, eigentlich gar nicht so die riesige Herausforderung, auch wenn es irgendwie so als großes Thema dargestellt wird. Wir haben natürlich durch unsere Erfahrung auf dem Markt und die lange technologische Entwicklungszeit, die wir ja haben, eine andere Position. Das heißt, wir haben eine tiefen Integration in sehr viele, weit über die Mehrheit der Systeme, die wir bei uns integrieren können. Das heißt, wir können da auf die Daten zugreifen. Wir haben auch ein Datenmodell, was eben Format unterschiedlich arbeiten kann. Das heißt, wir können, wenn wir irgendwie unterschiedliche Praxissysteme und Kliniksysteme bei uns auf der Plattform haben, können wir schon Daten flüssig von A nach B über C transferieren. Deswegen ist die Thematik der Interoperabilität mit den aktuellen technischen Gegebenheiten eigentlich schon lösbar. Das ist jetzt zumindest für uns keine riesige Hürde, wo man sagt, alles muss jetzt warten, bis die Interoperabilität neu erfunden ist, sondern die Technologie, die wir jetzt schon also zur Verfügung stehen haben, nicht nur wir, sondern einfach was es halt eben so hergibt, macht durchaus möglich, dass man schon sehr, sehr vieles macht und diese Interoperabilitätshürde nimmt. Nur es ist halt jetzt wieder ein super technisches Thema, was halt eben stark diskutiert wird. als würde es die Interoperabilität gar nicht geben. Und das sehen wir nicht so. Also wir sehen, klar, es ist eine Herausforderung, aber eine, die auch heute zu bewältigen ist. Und man sollte jetzt nicht noch mal darauf warten, bis irgendwie da das fünfte Rad neu erfunden ist mit dem Namen Interoperabilität, bevor es weitergeht.
Glauben Sie daran, dass in den nächsten Jahren, dass sich ein einheitlicher Standard im Gesundheitswesen etablieren wird?
Ganz ehrlich, nein. Also da einfach, und da ist so ein bisschen die ärztliche Denke von mir selber, schlicht, weil vor allem wir in Deutschland, das ist die Stärke unseres Gesundheitssystems, so sehr wir auch auf das System schimpfen möchten. Aber wir haben nun mal ein sehr, sehr leistungsfähiges System auf einem sehr hohen Niveau, wenn man sich das auf der Welt anschaut, wo wir zumindest in der Versorgungsqualität stehen, die Kosten sei dahingestellt. Und die lebt zu einem Großteil einfach wie die gesamte Medizin auch von der individuellen Einschätzung eines Leistungserbringers, eines Arztes, einer Pflegekraft, alles was hat, die individuelle Dokumentation ist wichtig. Und die wird immer bleiben. Und die versuchen in einem Standard zu packen, nur damit sie technisch auswertbar ist. Das sehen wir nicht. Vor allem, weil auch die Neuentwicklungen an neuen Themen, die dazukommen, so schnell voranschreiten, dass man mit einer Standardisierung da eigentlich immer nur hinterherhinken kann. Wenn man dann noch betrachtet, was die Technologie jetzt hergibt, um genau mit nicht standardisierten Daten arbeiten zu können, fehlt mir gerade ein bisschen die Fantasie, zu sagen, ist es überhaupt zu schaffen, einen Standard über alle Systeme zu schaffen, ohne die Individualität zu nehmen? B, müssen wir das überhaupt machen? Oder selbst wenn man sich mal plastisch überlegt, selbst wenn wir eine Standardisierung erreichen wollen, dann wären wir von jetzt in plus optimistisch gesagt 5 bis 10 Jahren vielleicht. Und wo dann die Technik da ist, auch mit den KI-Modellen, auch mit diesen alles, was es halt da so gibt, ob man dann in 5 bis 10 Jahren immer noch die Frage mit Ja beantworten würde, das frage ich, das wage ich zu bezweifeln.
Stichwort KI, ChatGPT ist inzwischen auch in den Boulevardmedien und in der Tagesschau angekommen. Wo sehen Sie da Ansatzpunkte und wo nutzen Sie für Ihre Lösung, für Ihre eHealth Suite künstliche Intelligenz?
Sehr viele Ansatzpunkte. Wir nutzen auch heute bei uns in verschiedenen Szenarien KI-Modelle. Die fangen an bei der klassischen, was man ja schon früher kennt, bei der klassischen Bildbearbeitung, wo es irgendwie darum geht, tatsächlich Bilder vorzubereiten, eben für die Ärztinnen und Ärzte, damit sie da halt eben schon nicht immer von Anfang an anfangen müssen. Einen viel größeren Bereich bei der KI-Thematik sehen wir aber auch in der Prozesssteuerung. Jetzt nicht in der großen Diagnostik per se, sondern wenn man irgendwie darum geht, wie kann ich Patientenbehandlungspfade besser definieren? Wie kann ich einfach historisch sehen, welcher Pfad der bessere ist in diesem individuellen Fall? Also das sind jetzt gar nicht so tief in der Medizin drin, sondern mehr in dem, auf der Metaebene der Versorgung ist wahnsinnig viel Möglichkeiten zu machen. Sicherlich auch in der Thematik der Interoperabilität. Wenn man einfach sagt, welche Informationen kann ich transferieren, umgestalten, damit praktisch meine Zielgruppe jetzt nicht durch die ganze Akte sich wühlen muss. Man muss da natürlich schon, und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, und da wird noch viel, viel diskutiert werden und auch reguliert werden müssen, ist, dass wir vor allem bei diesen generativen KI-Modellen eine wahnsinnige Unschärfe drin haben, was die Informationsaufbereitung angeht. Das heißt, um es mal plastisch auszudrücken, diese Generativen dichten ja immer ein bisschen was dazu. Und das ist, was in der normalen Welt ja ganz hilfreich und auch mal ganz amüsant sein kann, ist natürlich in der Patientenversorgung ultra gefährlich. Und das sind schon so Themen, die muss man regulieren. Man darf aber nicht wie in anderen Themen übers Ziel hinausschießen, weil auch Menschen, auch Ärzte dichten zu Informationen, was dazu, bevor sie es interpretieren. Also man darf da nicht irgendwie andere Maßstäbe drin setzen und sagen, eine KI muss reguliert sein Aber wenn man sie, man kann sie auch krass einschränken, wenn man einfach andere Maßstäbe setzt. Das heißt, man muss halt, und das ist die Diskussion, die zu führen sein wird, dass man sagt, naja, Menschen machen, auch Ärzte, auch Leistungserbringer, auch Pflegekräfte machen nun mal Fehler. Das lässt sich leider nicht ausschließen. Jetzt haben wir da aber Systeme, wo man sagt, okay, Fehler passieren. Jetzt, wie können wir es covern? Wie können wir es irgendwie, dass es eben nicht, das ist, und bei der KI geht man aktuell da hinaus, da darf keine Fehler passieren. Und geht da einfach von dem anderen. Und das würde dazu führen, dass wenn man das dogmatisch zu Ende führt, dass wir überhaupt keine KI faktisch einsetzen können. Und die Diskussion müssen wir noch führen, zu sagen, okay, welche Toleranzschwellen führen wir ein? Wie führen wir Prozesse ein, Regularien rein, damit das gecovert ist und das nicht irgendwie aus dem Ruder läuft? Das wird spannend werden.
Definitiv, also weil es ist ja eine Menge Dynamik in dem ganzen Prozess und seitdem die KI aus der Nische raus in den Mainstream gekommen ist, ist da auch nochmal sehr viel mehr Musik in dem ganzen Thema. Bleiben wir bei der Zukunft. Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung von Plattformen auch wie Ihre ein und kann das konkret dann auch bei assistierender Telemedizin eingesetzt werden und wo haben Sie da schon ein Erfahrungsschatz?
Also, ein Thema Assistent der Telemedizin ist ja einer der Projekte, die wir bei unserem Portfolio tatsächlich sehr lange machen in verschiedenen Bereichen, wo es wirklich darum geht, ob es jetzt assistiert oder asynchron in verschiedenen Szenarien. Da geht es ohne Plattform fast gar nicht. Muss man ganz ehrlich sagen, weil wenn man von einem optimalen Use Case ausgeht, dass man auf der einen Seite eine Vor-Ort-Betreuung hat oder eine telemedizinische Betreuung hat, die jetzt nicht unbedingt von dem Hausarzt erfolgt, der den Patienten seit Jahren kennt, bin ich ja darauf angewiesen, Informationen von allen möglichen Quellen zu haben, die es zu diesen Patienten gibt, damit ich mir auch, wenn ich den Patienten nicht kenne, persönlich mir sehr schnell ein Bild machen kann, was da eigentlich gerade, womit ich gerade zu tun habe. Und da sind wir sehr schnell in der Plattformwelt, weil wir da einfach unterschiedliche Quellen aus unterschiedlichen Daten, ob es jetzt irgendwie Primärsysteme, Dokumentationssysteme von Praxen, von Kliniken sind oder halt irgendwelche Messgeräte, Wearables, was auch immer, die kriege ich ja gar nicht anders gebündelt in einer Akte, ohne über eine Plattformthematik zu gehen. Wir kennen das, wir machen das schon seit einigen Jahren in verschiedenen Projekten. Es ist herausfordernd, aber geht tatsächlich gar nicht ohne Plattformdenke, sagen wir mal so. Und das heißt aber auch, dass man als Plattformanbieter sich am Riemen reißen muss und sich bewusst auch anderen öffnen muss. Und zwar sehr proaktiv öffnen muss. Damit man auch selber einen Vorteil davon hat. Also das ist halt so ein bisschen der Punkt. Früher war es ja so, naja, wenn du irgendwelche Daten von mir haben möchtest, dann musst du mir erstmal groß auflisten, was du gerne haben würdest. Und dann mache ich mir Gedanken, ob du sie kriegen kannst. Und dann mache ich mir Gedanken, wie du sie kriegen kannst. Und dann kriegst du sie vielleicht in 2 Jahren. Und davon muss man weg. Davon muss man wirklich weg und sagen, okay, welche Maximalmenge an Informationen darf ich natürlich im Rahmen der Datenschutzvorgaben und Zustimmungsthemen weitergeben. Und da muss man fast noch großzügiger sein, als man auf jeden Fall, als man früher war. Und einfach immer weiterdenken und sagen, naja, es wird immer, und das ist unsere Erfahrung, sehr viel schneller der nächste Use Case kommen, der einen weiteren Nutzen stiftet. Und man stellt immer fest, Mist, jetzt haben wir zu kurz gedacht. Und jetzt müssen wir, und die Denke muss man, das muss sich noch stärker in den Markt durchsetzen, dass man sagen kann, naja, wenn wir das wieder auf die Straße bringen möchten mit diesem Plattform-Denke, muss man davon ausgehen, dass 10 Minuten, nachdem das Rollout vom ersten Projekt gekommen ist, sofort die nächste Anfrage kommt weil es einfach die Plattform-Denke ganz andere Prozesse auslöst und das löst auch ganz andere Fantasien aus. Da kommt auch sehr viel Anfragen von Sachen, wo man mit dem Kopf schüttelt, aber trotzdem, da kommen sehr, sehr viel neue Ideen und neue Nutzen einfach auch aus der Anwendung, von den Patienten und von den Leistungserbringern und von den Ärztinnen und Ärzten immer sofort zurück, wo man selber als Anbieter auch nicht daran gedacht hat. Und diese Flexibilität muss man nicht nur in dem Kopf haben, sondern auch in der Technologie.
Wenn wir in die Zukunft schauen, Teil 2, was sind so Ihre Wünsche? Was wünschen Sie sich für die kommenden 7 Jahre bis zum Jahr 2030, was man jetzt öfters in Szenarien immer gerne als Benchmark nimmt?
Also ich würde mir wünschen, dass wir die Diskussion um die Verbesserung des Gesundheitssystems, und das klingt vielleicht ein bisschen komisch, dass ich das als Kopf eines IT-Unternehmens sage, aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass wir diese Diskussion nicht zu technisch führen würden. Es fühlt sich, auch wenn es besser geworden ist, aber es ist immer so, als wäre die Thematik Digitalisierung die große Zielsetzung. Hört man jetzt auch immer wieder, Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein, ja. Aber trotzdem wird die Diskussion immer noch so geführt, dass man sagt, okay, wir müssen das System digitalisieren und lass uns mal darüber nachdenken, welche Vorteile oder welche Herausforderungen wir dabei haben. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man tatsächlich überlegt, zu sagen, okay, was wollen wir eigentlich? Was wollen wir mit der Digitalisierung erreichen? Wir wollen erreichen, dass die Kosten runtergehen. Wir wollen erreichen, dass die Patienten besser versorgt sind. Wir möchten erreichen, dass die Ärztinnen und Ärzte entlastet sind, dass das Ganze halt ein bisschen schlanker wird. Und eben von da mal die Technik ein bisschen rauszunehmen und sagen, okay, wie können wir das dann erreichen? Dass die Technik da ein wesentlicher Bestandteil ist, ist unbestritten. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man wirklich, wie wir es ja erfahren haben, eben von diesem Kopfschmerz-Diskussionsthema an die ganze Geschichte rangeht. Dass man da auch zu anderen Ergebnissen kommt, als die Interoperabilität ist jetzt das größte Problem der Welt. Dass man da einfach auch zu anderen pragmatischeren Lösungsansätzen kommt, die auch sehr viel schneller zu spürbaren Effekten und zu einem Vertrauensgewinn bei Ärzten und Patienten führen. Als in einer Agenda 2027 zu schreiben, wo jeder ohnehin weiß, das wird vielleicht 2037 werden. Also das mehr Pragmatismus und tatsächlich mehr Bodenhaftung in der Denke, sage ich jetzt mal, würde ich mir wünschen. Ich glaube, das würde uns sehr viel schneller, sehr viel weiterbringen. Klar, das ist jetzt nicht, und da ist auch wiederum der Ansicht eines Technologiestandorts aus Deutschland, die halt natürlich den Anspruch hat, zu sagen, naja, bei uns ist alles digital, alles hochtechnologisch, alles overengineert, aber so sind wir, dass man davon ein bisschen zurückgeht und sagt, naja, aber wir wollen ja Patienten gut versorgen und wir wollen auch nicht unsere Ärzte und Ärztinnen und Pflegekräfte verheizen, bis irgendwann mal die heilige digitale Kuh kommt und die Arbeit abnimmt. Also, das wäre schön.
Herr Dr. Parasta, schönen Dank und ich wünsche Ihnen und der Epitop beruflich und privat alles Gute und danke Ihnen nochmals für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank. Wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.